Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von Bits, Buffs und Bildung. Ja, herzlich willkommen zur neuesten Episode. Heute unterhalte ich mich mit den Jungs von Korrekturkumpel, einem neuen KI-Startup im Bildungsbereich. Und ja, sie wollen uns Lehrern ein wenig die Last der Korrektur, ja nicht abnehmen, aber zumindest erleichtern. Und ja, wie das ausschaut und wie das technisch funktioniert, ja, da werden wir uns ein wenig drüber unterhalten, aber natürlich auch über ihre Beweggründe, warum sie sich durchgerungen haben, uns in der Sache zu helfen. Ich hatte euch ein paar Fragen geschickt und ich dachte mir, wir reden über ein paar so Sachen, gerade über euer neues Startup, also Korrekturkumpel klingt ja wirklich, es klang ja so, dass ich neugierig geworden bin und euch angeschrieben habe und gesagt habe, ob ihr Lust habt, eben hier bei einer Episode dabei sein zu wollen, und ihr wart ja auch gleich bereit. Nochmal danke dafür. Und ja, vielleicht könnt ihr ein bisschen was oder du ein bisschen was zu der Idee erzählen, die ihr da verfolgt. Ich denke, mit dem Namen ist zwar schon einiges klar, in welche Richtung das geht, aber dennoch, wie kommt man auf die Idee? Was war der Auslöser? Und ja, einfach so ein paar Sachen, die für uns interessant sein könnten, gerade wenn es um den Start oder um den Start ging.
Ja, klar, erzähle ich gern. Also, wie der Name schon sagt, wir möchten uns gerne auf Korrekturen vorerst spezialisieren und da eine Quantifizierung von Skills möglich machen. Da kann ich nachher nochmal genauer drauf eingehen. Wir sind auf die Idee gekommen, weil wir, also Jan und ich, während unserer Studienzeit viele Freunde hatten, die auf einmal im Ref verschwunden sind und nicht mehr wirklich ansprechbar waren, beziehungsweise man wirklich schlechten Draht zu denen gefunden hat, aus zeitlichen Gründen. Und als wir mit denen dann viel gesprochen haben, ist uns klar geworden, dass es eine sehr, sehr hohe Arbeitslast ist während dem Referendariat. Und ja, so, wir sind dann erstmal auf die Idee gekommen, dass wir Unterrichtsvorbereitung vereinfachen und da Individualisierung machen, haben dann aber im Laufe des Prozesses rausgefunden, indem wir uns mit mehr Lehrkräften auch schon sag ich mal, nicht nur Referendariat, also Leuten aus dem Referendariat unterhalten haben, dass die Individualisierung dann wiederum mehr Korrekturaufwand ist und dass man da irgendwann an die Grenze stößt, weshalb wir uns dann dazu entschieden haben, die Korrektur zu vereinfachen als ersten Schritt, um später in einem zweiten Schritt irgendwann vielleicht die Individualisierung noch besser angehen zu können. Genau, wir haben da ja auch schon ein paar Features drin, also das individuelle Feedback, das man dann aus der Messung der Skills bestimmen kann. Und da kann man aber auf jeden Fall noch viel rausholen, unserer Meinung nach.
Also das heißt, die Motivation war jetzt mehr aus dem Freundeskreis heraus, oder habt ihr einfach gesagt, naja, wir wollen irgendwas im Bereich EduTech oder so machen und da ist der Bedarf irgendwie am höchsten, oder wo orientiert man sich da eigentlich, wenn man sowas starten will, wie eben ihr das ja auch gemacht habt?
Ja, also ich würde sagen, der Zündfunke war natürlich schon aus dem Freundeskreis, aber wir sind, glaube ich, beides beziehungsweise alle drei Menschen, die Lust haben, irgendwie einen Mehrwert in der Gesellschaft zu bringen. Und da haben wir gedacht, ist Gründen, beziehungsweise also Gründen halt ein guter Punkt, wie man das hinbekommen kann. Und mit der Orientierung dann an den Social Development Goals sind wir dann halt mit diesem Zündfunke dann letztendlich bei der Idee rausgekommen. Ich glaube, es war bei uns allen drei schon immer im Hinterkopf, dass wir sowas uns technisch im Endeffekt ausleben wollen und damit halt im besten Fall natürlich eine Personengruppe entlasten können. Und so sind wir dann im Endeffekt dazu gekommen. Also das ist die Kombination aus dem Technischen und dem, sag ich mal, sein eigener Chef sein und natürlich noch einen Mehrwert bringen können, der uns im Endeffekt dann dorthin geführt hat.
Ja, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, wenn man da so ein Tech-Unternehmen gründet, wie läuft das so schrittweise ab? Also von der Idee, okay, klar, dann ich weiß nicht, ob du Informatik studiert hast oder was auch immer. Also ich meine, Wenn dann ja, dann habe ich eine Vorstellung, was ich kann und was ich nicht kann. Jetzt ist KI ja relativ neu, sag jetzt mal, oder neu nicht, aber halt für die Öffentlichkeit relativ neu. Wie lief das dann so ab? Wo kriege ich das Geld her? Wo kriege ich Mitarbeiter her? Und so weiter und so fort. Also ich stelle mir das als einen relativ langwierigen Prozess vor.
Ja, es war auch ein langwieriger Prozess. Ich meine, wir haben uns natürlich dann auch auf ein Feld gestürzt, wo jetzt nicht unendlich viel Geld da ist. Ich glaube, wenn man nur gründen mag, dann kann man das auf jeden Fall in einem anderen Bereich auch machen, wo man wahrscheinlich schneller Erfolge verzeichnen kann und schneller Geld verdienen. Das war nicht unser primärer Anreiz an der Stelle. Genau, wir haben uns dann einfach auf verschiedene Programme beworben. Unter anderem waren wir im Ideation-Programm vom AI Startup Hub. Dann waren wir in der Sandbox in Stuttgart. Das ist ein Programm, wo wir Förderung erhalten haben, also finanziell und auch ideell in beiden. Und wo wir dann das erste Mal in Richtung EdTech eine Förderung erhalten haben, war bei der Founders Foundation in Bielefeld mit der EdTech Next Academy. Genau, sind dann danach in den Inkubator reingekommen und sind jetzt final in Berlin im Berliner Startup-Stipendium. Also wir haben im Endeffekt viele Stationen durchgemacht, wo wir überall dazugelernt haben von MentorInnen. Wir haben unser Netzwerk überall erweitern können. Und gerade bei der Founders Foundation haben wir einfach sehr, sehr viel Informationen über die EdTech-Szene und auch wertvolle Kontakte mitbekommen und viel gelernt. Und ja, da sind wir auf jeden Fall sehr dankbar für.
Ja, ich stelle mir das immer so vor, auf so Conventions oder auf so Zusammenkünften. Ich meine, da trifft man ja auch auf die Konkurrenz, so Platzhirsche wie, was weiß ich, Phobis oder Schul-KI oder Vita-AI und wie sie alle heißen. Wie läuft es da ab? Hilft man sich da gegenseitig? Unterstützt man sich? Unterhält man sich da? Oder sind es mehr so, fühlt man da mehr so vor, was machen die eigentlich und worauf müssen wir uns da einstellen, dass wir das auch machen? Also ich als Lehrer, wie gesagt, wir arbeiten an der Schule, wir machen unser Ding. Und mal klar redet man mit den anderen, aber das ist ja keine Konkurrenz. Also ist ja kein anderer Lehrer mein Konkurrent, sondern dann gibt man natürlich das Zeug, wenn der fragt, kannst du mir da mal was geben? Weil das einfach ja, wie gesagt, keine Rolle spielt. Deswegen verdiene ich nicht weniger oder wie auch immer. Aber da könnte ich mir vorstellen, könnte schon problematisch sein, wenn man auf solchen, auf solchen Treffen Leute trifft, ja, die Konkurrenten sind. Ja.
Ja, klar, also auf der einen Seite sind es Konkurrenten, auf der anderen Seite, sag ich mal, möchten die ja auch ähnliche Ziele erreichen wie wir, deswegen glaube ich, darf man da nicht immer gleich so auf so eine Konfrontation gehen und so denken, so, wenn das andere Unternehmen was hat, dann nimmt es uns gleichzeitig damit was weg, sondern ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, dass man da Synergien schafft zu bilden und gemeinsam, gerade in so einem schwierigen Markt wie dem Bildungsmarkt, irgendwie dann voranschreitet. Zu Schul-KI zum Beispiel, da hatten wir bisher noch gar keinen direkten Kontakt, also mit dem haben wir noch nicht viel gesprochen. Zu Phobis ist, glaube ich, auch relativ groß und ich weiß nicht, ob sie uns überhaupt schon beachten an der Stelle oder uns im Auge haben, das kann ich noch gar nicht so genau sagen. Ich meine, wir haben jetzt auch diesen Monat erst unsere Beta-Phase angefangen und erste Lehrkräfte geonboardet auf unserer Plattform. Das wird sich jetzt in nächster Zeit rausstellen, inwiefern wir dann auch Aufmerksamkeit von, sag ich mal, den schon etablierteren Unternehmen bekommen. Zu Fiete hatten wir tatsächlich mal ein bisschen Kontakt und hin und her geschrieben auf LinkedIn. Das hat sich dann aber wieder im Sande verlaufen. Also wir wollten sogar in einer relativ frühen Phase gerne mit den beiden, also mit Henrik und Malte mal quatschen. Damals waren sie aber sehr beschäftigt und dann hat sich das, wie gesagt, verlaufen gehabt. Und ja, jetzt aktuell hat sich es irgendwie nicht mehr ergeben. Deswegen, wie gesagt, wir haben aktuell nicht viel Kontakt zu anderen, zumindest nicht zu den direkten Konkurrenten. Aber grundsätzlich sind wir da jetzt nicht verschlossen, sondern würden eigentlich, wenn es klappt, natürlich Synergien bilden.
Ja, es gibt ja oft so Kooperationen. To Teach hat ja dann mit Phobis zusammen was gemacht und ich glaube auch Schul-KI ist mit einem Schulverlag zusammengegangen. Also das sind ja auch immer Möglichkeiten, die man jetzt hat. Wie jetzt auch hier, ihr könntet ja auch, sag jetzt mal, wenn Schulverlage anfragen oder so für eine Partnerschaft, das sind ja genau dann die Sachen, die sich dann anbieten.
Ja, also wir sind da auf jeden Fall auch schon in Gesprächen. Also wir sind mit einem großen Schulverlag, haben wir, oder Schulbuchverlag, haben wir mit der Geschäftsführung schon gesprochen, auch mit der Investmentsparte. Genau, wir versuchen da schon unsere Fühler auch auszustrecken, weil ich meine, im Endeffekt haben alle das gleiche Ziel, dass KI jetzt in der Schule ankommt und halt auch gut ankommt. Und jeder muss ja auch noch so ein bisschen rausfinden, wo ist jetzt der perfekte Anwendungsfall oder wie kann man das jetzt da optimal einsetzen. Schul-KI zum Beispiel versucht es ja ein bisschen durch so ein Toolbox-Konzept, ich glaube, Phobos ja auch, dass man so kleinere Tools hat, für alle, also für verschiedene Anwendungen. Und wir versuchen ja eher so ein größeres Konzept zu fahren und einen betrachtenden Prozess und versuchen halt alle, sage ich mal, Teile in diesem Prozess zu vereinfachen durch KI und nicht einzelne Tools dann dafür halt erstellen. Ich glaube, das sind halt zwei grundlegend verschiedene Ansätze, wo man jetzt aber nicht sagen kann, dass einer falsch oder richtig ist. Also
Ja, es gibt ja.
vielleicht, ja, kann
Ja,
man da dann auch noch umschwenken.
genau, es gibt ja auch bei den Schulbuchverlagen, ich meine, wir haben ja etliche Chemiebücher, also ich bin jetzt aus Chemie, Biologie und wir haben auch etliche Biobücher. Es wäre ja nicht möglich, also es funktioniert ja, dass parallel fünf, sechs verschiedene Bücher zum gleichen Thema existieren und es entscheiden sich auch nicht alle Schulen, selbst wenn sie nebeneinander liegen, für das gleiche Buch. Also es ist auch nicht überhaupt nicht der Sinn der Sache, sondern es muss ja quasi in der Schule möglich sein, eine Auswahl zu treffen. Und wir haben ja in Bayern, haben ja, das wisst ihr ja vielleicht, dieses KI- und Medienbudget. Das heißt, jede Schule hat ja seine 2000 Euro knapp pro Jahr, die sie eben für solche Dienste eben ausgeben kann. Und klar, ich meine, dadurch, dass das jetzt kam und man hat halt bestimmte Unternehmen einfach gehabt, wie zum Beispiel Phobis, dann ist das jetzt natürlich für die ein Sechser im Lotto gewesen, weil alle jetzt erst nochmal Phobis genommen haben. Ja, klar, weil ja nichts anders da war und wie du gerade gesagt hast, dann ja natürlich so ein Toolbaukasten da ist, wo ich alles drin habe. Jetzt hat Phobis auch eine Korrektur neuerdings drin oder eine Feedback-Funktion, die dann wieder an Feed erinnert und so weiter. Ja, wie gut die dann sind, ist wieder was anderes, aber man probiert halt dann immer so noch stückchenweise da Sachen zu bieten, dass man die Kunden natürlich bindet. Aber da ist einiges zu holen, zumindest bei uns in Bayern. Wenn man da Fuß fasst, ist es quasi wie eine Gelddruckmaschine, wo man ja sagt, okay, ich habe dann eine Schule, die Jahr für Jahr dabei bleibt und ja, und das wird dann auch, ich sehe es ja selber, wir bilden fort auch Schulen und da wird man natürlich gefragt, ja, was habt ihr denn? Ja, wir haben Phobis. Ah, okay, und sag mal, ist das gut? Ne, also ich sag dann auch, Moment mal, es gibt ja auch noch Schul-KI, es gibt auch noch Fiete, also wir sind ja jetzt hier vom Staat her keine Werbepartner und machen da auch keine Werbung, sondern sagen dann natürlich immer neutral aufpassen, hier gibt es vier, fünf, sechs verschiedene Anbieter. Und ja, ich kann jetzt selber nur von dem und dem was sagen. Und ja, da sind die Unternehmen aber auch wirklich nett. Also wir haben von allen immer Vollzugänge, also egal ob von Toteach, ob von Schul-KI, ob von Phobis und so weiter, dass wir halt uns das auch anschauen können, sodass ich dann auch eine Meinung mir bilden kann. Weil natürlich auf so einer Fortbildung, wenn man jetzt eine Tagung hat zur KI, dann so sage ich halt hier so und so und aber da geht es auch und da geht es auch und das sage ich halt dann auch. Also das gehört ja auch dazu. Wir haben jetzt da keine Vorlieben oder so, sondern und das ist halt in Bayern halt ganz gut, dass man dann als Schule sagen kann, okay, ja, probieren wir halt mal ein Jahr. Kann ja sein, dass jemand sagt, na, Korrekturkumpel, das probieren wir jetzt mal ein Jahr aus und evaluieren das, ob uns das wirklich unterstützt. Und dann kann man ja auch zur Not wieder sagen, okay, nee, hat laut dem Kollegium nichts gebracht oder nee, behalten wir. Und man kann ja mit dem Jahresabo auch immer wechseln, das finde ich echt gut. Also da muss man Bayern auch mal loben. Sagen, das haben
Ja, auf
sie
jeden
eigentlich
Fall.
schon gut gemacht, weil dann hat man so ein bisschen freie Auswahl, wie wenn man jetzt eine Landeslizenz kauft. Das wäre ja auch eine theoretische Möglichkeit, dass man sagt, als Land kauft, ja, das ist Bildungsministerium oder Kultusministerium eine Landeslizenz und die sind dann halt festgelegt und jede Schule muss. Also das muss ich ehrlich sagen, ist auch nicht so fair, zum Beispiel jetzt eben euch gegenüber, weil wie will man im Bundesland mit einer Landeslizenz jetzt noch irgendwie Fuß fassen? Das fand ich ein bisschen schade. Hat Vor- und Nachteile, denke ich mal. Also klar, um Gottes
Auf
Willen.
jeden Fall. Ich meine, man ist halt auf der einen Seite ein bisschen einheitlicher unterwegs und alle machen dasselbe. Das birgt natürlich auch Vorteile. Aber grundsätzlich für uns ist es super, wenn man durch so ein Budget dann auch kleinen Startups wie uns jetzt die Chance gibt, halt Fuß zu fassen auf so einem Markt. Und ja, möchte ich auch nochmal sagen, dass ich das cool finde, wie das Bayern macht und dass ich das bewundere, dass sie da in der Richtung auf jeden Fall auch so Vorreiter sind, was da. Also in Deutschland. Und ja, wir haben tatsächlich auch mit einer Stiftung in Bayern ein erstes Projekt, das wir jetzt bald starten, wo wir Korrekturkumpel dann auch an Schulen testen dürfen.
Ah, das ist, ja, das kenne ich, glaube ich, sogar. Ja. Weiß jetzt nicht, wenn du weißt vielleicht, wie es heißt, aber mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Aber da haben wir, glaube ich, eins am Start gehabt. Ja, wo da hat auch, glaube ich, Vita das durchgetestet, glaube ich.
Genau, die waren in dem Projekt davor drin und die haben jetzt quasi ein neues Projekt für innovative Prüfungskultur hervorgebracht.
Ja, vielleicht können wir mal kurz oder ihr könnt mal kurz erklären, wie denn grundsätzlich dieses Tool Korrekturkumpel funktioniert. Also Korrektur ist ja ein Prozess, so ist es bei mir ja auch. Ich kriege eine Schülerarbeit, die ist handgeschrieben. Es gibt Bundesländer, hat mir der Hendrik erzählt, wo das nicht so ist. Die haben digitale Klausuren, die können dann digital quasi auch gefeedbackt werden. Das ist bei uns in Bayern absolut unüblich, also das kenne ich jetzt nicht. Ja. Das heißt, eine handschriftliche, das ist das eine. Handschrift ist in Bayern ja ein biometrisches Merkmal, heißt es immer. Das heißt, es ist auch vom Datenschutz ja nicht so ganz unproblematisch. Ja. Das wäre das eine. Und Korrektur, da schwingt jetzt für mich halt mit, okay, ja, aber doch maximal so ein Erstvorschlag oder bei Deutsch könnte ich mir vorstellen, und ihr werdet es ja wahrscheinlich gleich dann auch das berichten, Grammatik und Rechtschreibung, ja, kann ich mir gut vorstellen. Und das ist ja auch nervig und das ist anstrengend, da eine Hilfe zu kriegen. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass es irgendwie inhaltlich, also es ist eine inhaltliche Korrektur, maximal vielleicht noch ein bisschen Stil, aber dass da wirklich eine, weiß ich nicht. Aber das wäre mal interessant. Vielleicht könntet ihr da, dann kannst du mir da ein bisschen was erzählen. Das wäre spannend.
Ja, natürlich. Also um das vorwegzunehmen, tatsächlich machen wir es genau andersrum. Also Rechtschreibung, Zeichensetzung, machen wir gar nicht, weil das technisch noch gar nicht möglich ist. Mhm. Und das hängt damit zusammen, dass man halt einen, sag ich mal, Informationsverlust oder einen Fehler hat, wenn man die handschriftlichen Bilder umwandelt in digitale Dokumente. Also man kann ja dann die digitalen Dokumente, sag ich mal, perfekt auf Rechtschreibung und Zeichensetzung korrigieren, aber diesen Fehler, der halt auf dieser Umwandlung funktioniert, den weiß man halt nicht, den kann man nicht ausbessern. Und diese Umwandlung ist halt schon relativ gut jetzt. Wir haben da auch sehr viel Zeit reingesteckt, also ich sag mal 90, 95% plus. Aber diese 5%, die machen es halt nachher aus, dass man doch nochmal drüber lesen muss und alles nochmal selbst anschauen muss, weshalb es dann doch nicht möglich ist, sag ich mal, dem Programm dabei zu vertrauen, weshalb wir das jetzt bei uns mal außen vor gelassen haben, zumindest in dem Fall, wenn man handschriftlich abgibt. Genau, also wir fokussieren uns tatsächlich hauptsächlich auf Inhalt und alles, was damit zu tun hat, und haben uns dafür auch ein paar Tricks überlegt, wie man das gut hinbekommen kann. Und zwar läuft der ganze Prozess bei uns so ab: Man erstellt eine Aufgabe, erstellt dann eine Aufgabenbeschreibung dafür. Und für diese Aufgabenbeschreibung möchte man dann ein Bewertungsschema erstellen. Mit diesem Bewertungsschema möchten wir Skills messen. Heißt, bei einer Gedichtaufgabe oder ein Barockgedicht, das geschrieben werden soll, wäre dann ein Skill das Reimschema einhalten, ein Skill wäre das Metrum einhalten, ein Skill wäre Stilmittel verwenden. Und wir versuchen so halt relativ kleine Skills messbar zu machen und diese Skills mit der Lehrkraft zusammen zu erstellen. Also die Lehrkraft kann einfach Kriterien, die sie normalerweise aus vielleicht alten Bewertungsmustern noch drin hat, kann sie einfach eingeben, und wir versuchen, diese Skills dann schon mal vorzuerzeugen mit einer kleinen Beschreibung dazu, was dieser Skill denn ausmacht. Dann muss da die Lehrkraft nochmal drüber gehen, alles anpassen, sodass es auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, und kann dann auswählen, wie viele Punkte das Ganze geben soll. Also vielleicht soll dann das Reimschema einhalten 3 Punkte geben, das Metrum irgendwie einhalten 2 Punkte und was hatte ich noch, Stilmittel soll dann auch 3 Punkte geben. Dann hätte man eine Aufgabe, die insgesamt 8 Punkte gibt. Und was wir dann machen ist, wir erstellen die Abstufung für jeden einzelnen Punkt, im Endeffekt harte Kriterien. Wann werden die denn überhaupt vergeben? Und das machen wir auch im Hintergrund mit unserem Sprachmodell. Und dann steht da dann zum Beispiel, es gibt 0 Punkte, wenn kein Reimschema irgendwie erkennbar ist. Dann ein Punkt gibt es, wenn Dimeschema in Teilen erkennbar ist. Wir wollen das auch so gut wie möglich quantifizieren, dass man theoretisch auf die Zeilenzahl oder sowas verweist. Wir wissen, das ist nicht immer möglich, aber wir versuchen das so konkret wie möglich zu machen. Und die volle Punktzahl gibt es, wenn man, wenn das Reimschema durchgängig über jede Strophe angewandt wurde und auch konsequent das gleiche Reimschema ist, wenn das so gewünscht ist in der Aufgabe. Genau, dann hatten wir quasi diese Skills und die Abstufungen von den Skills, beziehungsweise die Punkte mit den jeweiligen Kriterien für die Punkte. Und im nächsten Schritt lädt man dann alle Lösungen hoch, die man hat von seinen Schülerinnen und Schülern. Die wurden davor in der Klasse angelegt. Dann kann man per Drag and Drop, kann man einfach die Dateien zuweisen. Die werden im Hintergrund, werden die prozessiert, werden quasi die ganzen Handschriften werden ausgelesen. Die bekommt man dann nochmal vorgelegt, kann dann nochmal drüber gehen und schauen, hey, passt das alles? Gibt es da nochmal Fehler? Gibt es was Gravierendes, was irgendwie nicht erkannt wurde? Heißt, wir haben die Lehrkraft schon immer als prüfende Instanz in der Schleife drin, kann dann überall auf Korrigieren klicken und bekommt dann für dieses Bewertungsschema, das man festgelegt hat, ja, eine Bewertung. Heißt, jeder Skill wird dann bewertet mit einer Punktzahl zwischen 0 und der, die man eingegeben hat. Man bekommt eine Begründung dafür, man bekommt dann einen Verbesserungsvorschlag, was jetzt gefehlt hat, um die volle Punktzahl zu erreichen, was sich dann auch wirklich an der jeweiligen Lösung orientiert. Und man bekommt Zitate, beziehungsweise wir nennen es Beweise gerade, worauf das Sprachmodell geachtet hat. Also das sind dann Textpassagen oder stilistische Mittel, die da irgendwie eingesetzt wurden. Und ja, aus dem kann man dann ein Feedback zusammenbasteln, das sehr individuell auf die jeweiligen Stärken und Schwächen von den jeweiligen Schülerinnen und Schülern zugeschnitten ist. Und ja, das ist jetzt erstmal der MVP, den wir da jetzt austesten. Und welche Funktionen irgendwann mal hinzukommen, das werden wir sehen. Wir haben auf jeden Fall schon viele Ideen. Aber so ist es gerade der, sage ich mal, so ist das Programm erstmal aufgebaut und so gehen wir jetzt in die erste Testphase rein.
Ist es irgendwie dann beschränkt auf, also ich höre halt von einem Kollegen, der ist Deutschlehrer und der sagte mal, naja, diese Sprachmodelle und das Feedback, was die Schüler über die Sprachmodelle einholen können, stilistisches Feedback, das ist für einen Germanisten, sage ich jetzt mal, von der Qualität her am Gymnasium eigentlich mit der 10. Klasse oder vielleicht sogar in der 9. Klasse so um den Dreh dann beendet. Also da ist einfach zu wenig anscheinend an inhaltlichen Sachen aus der deutschen ja, Kultur in Richtung Goethe, Schiller und sonst was alles nicht vorhanden, um das qualitativ quasi zu analysieren. Das heißt, bei der Korrektur gibt es da auch irgendwie so eine Altersgrenze oder so eine Jahrgangsstufengrenze, wo man sagt, ab hier wird es halt einfach dünn, wenn es um dieses Korrekturfeedback geht, sag jetzt mal 12. Klasse, Analyse, Faust oder sonst irgendwas. Oder ist es offen? Oder wie gebt ihr das
Ja.
vor?
Also ich meine, das werden wir jetzt in den Tests so ein bisschen rausfinden. Ich kann aber schon mal vorwegnehmen, dass wir nicht alleine auf das Sprachmodell langfristig vertrauen wollen, sondern dass im Endeffekt das Sprachmodell, wie der Name auch schon sagt, auch nur da ist, um Sprache irgendwie auszudrücken und ja, halt kommunizieren zu können auf schriftlicher Art. Es ist kein Wissensmodell, also so würde ich das jetzt einfach mal formulieren. Das Wissen, das muss schon, also beziehungsweise der Kontext, also man spricht ja immer vom Kontext, der muss schon, sage ich mal, selbst geschaffen werden. Im Normalfall macht man das ja, wenn man selbst mit einem Sprachmodell interagiert, indem man ausführliche Prompts schreibt und versucht, seine Frage oder seine Bitte irgendwie in den passenden Kontext einzubetten. Und was das Ganze dann halt für Korrektur und für Schule heißt, ist, dass die Anbieter oder in dem Fall jetzt wir uns halt darum kümmern müssen, dass dieser ganze Prozess in den richtigen Kontext eingebettet ist. Und wir machen das jetzt aktuell so, dass wir alle Metadaten, die wir halt zur Verfügung haben, also Klassenstufe, was für Aufgaben jetzt schon unterrichtet wurden in der jeweiligen Klasse, die wir jetzt haben, und solche ganzen Dinge halt mitbenutzen, um unseren Korrekturprozess hochwertiger zu machen und unser Feedback besser zu machen. Und tatsächlich ist ein mittelfristiges Ziel, das Ganze an die Lehrpläne anzupassen und dann natürlich auch Materialien, also Beispielmaterialien zu haben, die dann wiederum noch mehr helfen, das Ganze in den passenden Kontext einzubetten. Ja, und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, mit dem man später dann, sage ich mal, genau diese Probleme, dass es irgendwann, ich sag mal, wischiwaschi wird, halt löst, dass man über, sage ich mal, den passenden Kontext einfach auch die hochwertigen Informationen gewährleisten kann bei so einem Korrekturprozess.
Ja, klar, Lehrpläne müssten ja eigentlich fast mit rein, sonst hat man ja, sonst wird es ja schwierig. Wenn man genau, das jetzt als Lehrer jedes Mal quasi, ich denke, das ist ja klar, dass man dann die Grundinfo, was sind die Kriterien, was sind die, ich sag jetzt mal, Grundskills, die jeder haben muss, dass die natürlich schon vorher drinnen sind, weil die individuellen für den Aufsatz betreffenden Skills, die muss man natürlich dann einzeln einpflegen als Lehrer. Aber so der Grundstock sollte natürlich dann schon da sein. Ja. Habt ihr jetzt schon Feedback von Leuten, die es konkret ausprobiert haben, was so Zeitersparnis oder was generell Unterstützung angeht, wo sie sagen, ja, also da konnte ich mir jetzt tatsächlich in dem Prozess, was weiß ich, vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde oder ist es auch so, dass man am Anfang natürlich etwas mehr Zeit investieren muss, um am Ende dann auch wieder was rauszubekommen? Oder wie ist da so das Feedback? Oder habe ich einfach so ein Feedback und das ist so selbsterklärend, das klappt eigentlich von Anfang an gut? Oder wie muss man so diesen Prozess, den ich als Lehrer da investieren muss, wie muss man das so einschätzen?
Ja, also ich meine, wir haben bisher immer gesagt, dass wir schätzen, dass wir so 60-80% langfristig an Zeit sparen können. Weil man nur noch prüfen muss, was das Sprachmodell gemacht hat und wirklich halt nicht mehr selbst korrigieren und das ist halt ganz viel geistige Kapazität, sag ich mal, die man da an das Sprachmodell halt abgibt, hat. Und ja, wir haben jetzt noch keine, also wir sind jetzt gerade dabei, dass Lehrkräfte mal Klassenarbeiten tracken, wie viel Zeit sie dafür verwenden und dann das Ganze auch nochmal mit Korrekturkumpel machen, um da halt gegenzuchecken, okay, wie viel Zeit wurde da jetzt wirklich gespart. So intuitiv kann man schon sagen, dass man am Anfang ein bisschen mehr Zeit braucht, höchstwahrscheinlich, da man halt seine eigens vorbereitete Klausuren oder Aufgaben halt ins Programm einpflegen muss. Wenn es dann irgendwann mal soweit sein sollte, dass man auch Unterrichtsvorbereitung gut mit Korrekturkumpel machen kann, dann hoffen wir natürlich, dass dieser ganze Prozess halt alles auf der Plattform stattfindet, dass die Vorbereitung dann natürlich auch gleich die Vorbereitung für die Korrektur ist. Und ja, im Endeffekt alle Materialien und alle Informationen halt auf Korrekturkumpel liegen. Also da ist eine Menge Potenzial da. Ich schätze jetzt gerade aber, dass wahrscheinlich eine Zeitersparnis von so, sag mal so 30-40% aktuell ist, die man damit schon erreicht.
Ja, das wäre schon mal was. Fokussiert ihr euch da hauptsächlich auf die Sprachen jetzt erstmal und bleibt dann dabei? Oder habt ihr da schon sowas, wo man sagt, naja, nee, wir weiten das jetzt auch zum Beispiel auf Mathematik aus oder wir weiten das auch auf die MINT-Fächer generell aus? Oder ist es jetzt schon? Also für mich natürlich interessant. Chemie oder so, Gleichungen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass der chemische Gleichungen so erkennt oder Valenzstrichformeln, ja, also sowas wie, ich mache hier eine Kohlenwasserstoffkette oder so und da fehlt ein H oder da ist eine Doppelbindung statt einer Einfachbindung. Ja. Oh, das, ja, okay.
Also wir haben da schon erste Tests gefahren. Aktuell fokussieren wir uns natürlich auf die schriftlichen Fächer und da auch auf monolithische Aufgaben, sage ich jetzt mal, also wo halt eine große Aufgabe gestellt wird. So in die nächsten Schritte werden sein, dass man quasi Subaufgaben definieren kann, also wirklich ein ganzes Arbeitsblatt oder eine ganze Klausur dann erstellen kann. Und ja, unser Editor, der kann schon mit Formeln umgehen. Ich denke, alle, die im naturwissenschaftlichen Bereich arbeiten, denen ist LaTeX ein Begriff, das verwenden wir im Hintergrund. Damit können die Sprachmodelle super umgehen, das funktioniert sehr gut. Wir haben auch schon erste Tests gemacht mit Zeichnungen oder sogar auch mit chemischen Formeln. Gibt es ja auch Erweiterungen für LaTeX, mit denen, denen man sowas machen kann. Ich sag mal, es funktioniert okay, es braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Also es ist noch nicht marktreif, sage ich mal. Aber die, sag ich mal, die ersten Tests lassen schon vermuten, dass solche Sachen auf jeden Fall in Zukunft auch machbar sein werden.
Ja, ich habe selber mal ein bisschen rumprobiert, habe mit LaTeX, ich habe da nicht so viel Ahnung von, aber man kann ja mit der KI kann ich ja Anweisungen geben, mir die Sachen in LaTeX auszugeben und ich kann die dann bei Mebis zum Beispiel bei unserer Lernplattform dann einstellen und dann hat aber Probleme gehabt, wenn es über recht einfache Strukturformeln rausging. Ich kenne da dieses Modul, was auch Valenzstrichformeln dann darstellen kann, aber wenn es dann über den Benzolring rausging, dann war es dann schon problematisch. Also da war es halt noch grenzwertig, deswegen, also ich denke mir auch, dass es umgekehrt dann genauso sein wird, diese Strukturen zu erkennen und dann eindeutig irgendwelchen Namen zuzuordnen oder sowas, das kann ich mir schon vorstellen, ja. Aber
Ja, auf
gut.
jeden Fall. Also ich denke tatsächlich, dass wir wahrscheinlich mit den Sprachmodellen jetzt so ein bisschen auch an einen Limit gestoßen sind, also dass die jetzt nicht mehr super viel und super viel besser werden, aber dass halt diese ganzen, sag ich mal, Vision-Modelle, dass die jetzt im nächsten Jahr dann einfach auch nochmal einen Ticken besser werden und da, sag ich mal, auch Expertenmodelle entstehen werden, die für Handschriften zum Beispiel geeignet sind oder für vielleicht auch für, sag ich mal, chemische Formeln geeignet sind oder was auch immer man damit halt herausfinden mag. Und ja, dass die nächstes Jahr so ein bisschen dran sind und einen Push haben werden. Das würde wahrscheinlich allen in die Karten spielen.
Wie macht ihr das dann mit dem Urheberrecht? Ist es dann so gemacht, weil mein Vorbild sagt halt immer, sie treten nichts ab als Trainingsmaterial. Ist es dann immer alles so weit, dass man sagt, naja, wenn ich das jetzt hochlade, die Handschrift, ist ja immer nicht so ganz unproblematisch, wobei das ja wohl offensichtlich nur in Bayern so ist mit der Biometrie der Handschrift. Aber gut, ich lade sehr hoch, dann wird es auf eurem DSGVO-konformen Server, der ja wahrscheinlich in Deutschland irgendwo ist, analysiert oder per OCR oder per Texterkennung. Und dann wird es ja erst quasi weiter geschickt oder weiter analysiert und ist ja sowieso wahrscheinlich anonymisiert. Da treten ja keine Schülernamen auf. Das heißt,
Nee, also
es.
ich meine, es sei denn, es werden welche reingeschrieben. Das sind natürlich auch immer so Sachen,
Ja, gut.
die man dann später natürlich auch berücksichtigen muss, dass Namen und alles drinstehen kann, dass man da ein Zwischenmodul einbauen muss, dass sowas dann raus, sag ich mal, schwärzt oder das ja abändert, am besten halt was so lokal wie möglich verfügbar ist, also dass man das halt nicht an den nächsten Anbieter schicken muss. Also da gibt es, glaube ich, so DSGVO-mäßig schon noch einige Hürden, die alle nehmen müssen. Die natürlich auch wir nehmen müssen. Ich meine, man muss sagen, wir sind jetzt halt gerade ein Team aus 3 Leuten
Ja.
und man kann nicht alles gleichzeitig irgendwie abdecken. Wir
Ja.
versuchen da unser Bestes zu tun. Muss natürlich halt aber auch sehen, dass unsere Zeit leider begrenzt ist und wir, also tatsächlich muss man sagen, leider halt nicht nur auch programmieren können. Wir müssen ja auch irgendwie gucken, dass die Leute uns überhaupt kennen, dass wir ja, halt auch wirklich schaffen, unser Produkt auch nachher auch zu verkaufen. Und es ist alles irgendwie eine Menge Arbeit. Und wenn wir, sage ich mal, dann ein bisschen mehr Reichweite irgendwann bekommen und im Idealfall ein Investment im nächsten halben Jahr, dann, sage ich mal, wird es auch alles wesentlich schneller und sauberer funktionieren. Aber gerade ist unsere Zeit halt leider noch begrenzt und wir müssen halt schauen, dass wir ein hochwertiges Feedback bekommen und einfach die richtigen Schritte jetzt gehen, damit das Produkt halt nachher so gut ist und die Anforderungen erfüllt, die man halt erfüllen muss und ja, dass es
Ja,
sich, sag ich
genau.
mal, gut anfühlt zu nutzen.
Ja. Ja, wir haben ja in Bayern über die Mebis-Plattform immer so eine Verlinkung auf das sogenannte VDIS. Also das ist ja so ein, sagen wir, so ein Open Login, also wo man quasi mit einem Login verschiedene Dienste nutzen kann, wenn sie denn gebucht sind auch, aber zumindest auf dieser Plattform zu erscheinen, das ist halt immer schon mal ein Garant dafür, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Das heißt, wenn man natürlich bestätigen kann, dass alles soweit DSGVO-konform abläuft, dann kann man sich auf diese, ich weiß nicht, also Fiete ist dort drauf, Schul-KI und Phobis auch, dann ist es schon mal ein guter Schritt dahin, wahrgenommen zu werden, sage ich jetzt mal so. Also zumindest von der Schulgemeinschaft. Weil es ist natürlich schon so, ich nehme jetzt auch nicht alles wahr und es ist halt mein Portal ist halt LinkedIn, weil da halt das Jobnetzwerk ist, wo ich mich halt ja, umschauen kann, was gibt es gerade so alles Neues für Startups und wen könnte ich da mal aus der EdTech-Branche irgendwie auch mal zu einem Interview einladen. Wir sind jetzt hier kein Podcast, der riesige Reichweite hat, aber es geht halt immer darum zu sagen, na gut, Bei Schulen ist es halt so, einer reicht. Also ich merke es halt, bei Tutit war es auch so, einer hat gesagt, hey, da gibt es so Tüte, und dann kamen gleich fünf, was, wie heißt es, wie heißt es? Also es sind halt 100 Leute und einer reicht dann eigentlich aus, dass sich das auf 20, 30 dann verbreitet. Und ja, da ist Vides eigentlich echt ganz gut gewesen, wo man sagt, okay, also wenn die Leute das jeden Tag sehen da in dieser Seite, dann hinterfragen die natürlich, was ist denn das überhaupt? Und ja, also es ist schon so ein bisschen so eine, ja, so eine Adelung da drauf zu sein, weil dann, wie gesagt, für Bayern das dann quasi abgesegnet ist als etwas, was wir benutzen dürfen. Wir dürfen ja nicht alles benutzen, sondern wir müssen ja schon auch immer gucken und unseren Datenschützer fragen, ob wir das überhaupt benutzen dürfen. Und das ist dann schon krass. Und da hätte ich jetzt schon gedacht, dass man da vielleicht sich austauscht untereinander. Also, dass man sagt, okay, hey, Schul-KI oder hey, Fiti, wie habt ihr denn das gemacht oder wie sichert ihr euch da ab? Weil sonst müsst man ja jedes Mal wieder bei Null anfangen. Also zu schauen, wo sind da Fallstricke, wo muss ich gucken, dass ich auf, ja, dass ich da lande. Ich meine, das ist jetzt nur Bayern, um Gottes Willen. Das ist ja, gibt ja noch viele, viele andere Bundesländer, die eine Rolle spielen. Aber bei uns ist das halt so. Ja, genau.
Ja, ich glaube, dieses Datenschutz, also diese Datenschutzhürde gibt es in den meisten Bundesländern, oder zumindest mit den meisten Lehrkräften und Schulen, mit denen wir jetzt bisher gesprochen haben und interagieren. Das Ding ist, dass die meisten auch einfach nicht so richtig wissen, wo fängt man an, was ist jetzt wichtig, worauf muss ich denn achten. Deswegen ist so eine Plattform wie Vides ja schon viel wert. Ich meine, es gibt ja noch so ein Startup, EduPlaces heißen die auch so ein SSO quasi erschaffen haben, mit dem man sich dann, sag ich mal, bei allen möglichen Anbietern einloggen kann. Da gibt es ja viele Anbieter, die sowas in die Richtung jetzt gerade probieren, oder Bildungslogging ist, glaube ich,
auch genau, sowas in die Richtung. Ja, das kenne ich ja. Bei Schulbüchern halt, genau, da haben die das.
Genau.
Ja, nee, also das ist schon eine gute Idee gewesen, weil man einfach als Chef sich dann auch orientieren kann. Sonst bist du ja wirklich immer auf dich allein gestellt. Das war übrigens eine der großen Kritiken an diesem Medien- und KI- und Medienbudget, dass man das quasi jetzt abwälzt auf die Schulleiter. Wurde halt so wahrgenommen, ne, dass man sagt, naja, ihr kriegt Geld, aber kümmert euch selber. Und wenn den Datenschutz, wenn ihr da Ärger habt, dann ist das euer Problem. Es ist natürlich immer unangenehm, ne? Weil klar, eigentlich hofft man, dass man dann von der Behörde irgendwie ein bisschen Feedback bekommt. Und dann war Vides natürlich so ein kleiner Atlas, wo man sich so ein bisschen orientieren konnte. Ah, okay, also die da draufstehen, die können wir wohl offiziell benutzen. Und dann, ja, schauen wir halt mal, was die so anbieten, so ungefähr. So war das, so ist das entstanden. Und so haben wir es halt auch gemacht, ne? Genau. Welche Kosten kämen da eigentlich jetzt auf einen zu? Macht ihr das auch mit so einem Token-System, dass man das so macht wie bei Tutit? Die haben ja dann so, ja, 100 Übungsaufgaben pro Monat oder so. Oder macht ihr das völlig frei? Oder wie bei Schul-KI, die haben dann so ein Credit-System, wo man, ja, was weiß ich, 1000 Credits hat und die nehmen dann über einen Monat immer so ein bisschen ab. Wie finanziert man dann sowas?
Also wir hatten verschiedenste Ideen, wie man das Ganze machen kann. Ein Gedanke war einfach, sag ich mal, die Kosten, die wir haben, mit einer kleinen Gewinnmarge einfach direkt umzulegen. Ist aber, glaube ich, einfach auf den ersten Blick sehr, sehr verwirrend. Deswegen werden wir, ich meine, wir befinden uns ja gerade in der Beta-Phase und da hat einfach jeder einen freien Zugang, kann rumtesten und wir bekommen Feedback dafür. Also wir nehmen aktuell noch gar kein Geld ein. Haben, sage ich mal, die Option gestellt, dass TesterInnen bei uns spenden können. Aber es wird langfristig so sein, dass wir ein Abo-Modell haben, wo der Preis auch noch nicht so ganz 100% feststeht. Wir haben so eine grobe Tendenz. Werden wir noch ein bisschen rausfinden müssen, ob das auch wirklich der Preis ist, der nachher Sinn macht. Aber ja, wie gesagt, wir haben eine Tendenz. Und dann wird es so sein, dass man... dass wir einfach mal durchrechnen, wie viel kann man denn maximal im Monat korrigieren und werden sowas in die Richtung dann als Obergrenze festsetzen. Also man wird dann im Endeffekt pro Schülerlösung oder pro Korrektur von Schülerlösung ein Token abgeben quasi. Und ja, im Endeffekt möchte man damit halt verhindern, dass Accounts nicht geteilt werden und eine Schule halt sagt so, hey, ich hole mir jetzt einen Account von Korrekturkumpel und alle loggen sich darüber ein und machen dann ihr Zeug. Also wir möchten das natürlich nicht arg einschränken, aber gegen sowas muss man irgendwie halt vorbeugen.
Naja gut, könnte man auch eine Schullizenz vorstellen, wo man dann so ein Gesamtkontingent irgendwie macht, weil nicht jeder korrigiert ja gleich viel. Das heißt, also macht man halt dann... sich 100 Korrekturen pro Monat fürs ganze Kollegium oder 50 oder so und dann kann das frei verteilt werden oder so, das kann man ja auch machen. Man könnte auch, ich weiß nicht, ob ihr das plant oder so, weil das wäre ja gerade das umgekehrte Prinzip. Ich meine, Korrektur vom Lehrer unterstützt jetzt mich und spart mir Zeit. Man könnte es ja auch jetzt genau mit dem gleichen System auch für einen Schüler freischalten und sagen, okay, du schreibst jetzt einen Übungsaufsatz und kriegst jetzt ein, ja, nahezu lehrerprofessionelles Feedback für deinen Aufsatz oder für deine Chemieübungsaufgabe und so weiter zurück und könnte dann auch wieder Einnahmen haben von einem anderen Bereich, nämlich vom Schülerbereich, wo wahrscheinlich sogar mehr zu holen ist, weil natürlich da diese Vides-Geschichte überhaupt keine Rolle spielt. Und ich meine, der Datenschutz ist natürlich schon, wenn wir in Deutschland sind, aber wie gesagt, wenn man was an Schulen einsetzt, offiziell ist es immer anders, wie wenn Schüler etwas privat nutzen. Also weil ich habe schon öfters mit so kleineren, oder öfters nicht, aber halt mit einem ehemaligen Schüler geredet, der auch so ein Startup im Bildungsbereich machen wollte. Und es war dann auch so eine Idee, da doppelt zu fahren. Ist da irgendwas bei euch in Planung, dass man da darüber vielleicht auch noch was macht?
Also Korrekturkumpel soll langfristig schon eine Plattform sein, die quasi beide Seiten betrachtet. Also schon lehrkraftzentriert, sodass die Schülerinnen und Schüler dann halt einfach die Aufgaben auch direkt dort abgeben können. Und ich sag mal, man als Lehrkraft die Zeitersparnis hat, dass man die nicht einsammeln muss, einscannen und das ganze Zeug und das, sage ich mal, auf individueller Ebene halt auslagern kann. Aber wir haben tatsächlich dann auch schon mit Gedanken gespielt, dass man als Schüler sich nochmal zusätzlich einen, ein Paket buchen kann, mit dem genau sowas dann möglich ist. Also nochmal Zusatzaufgaben, die dann auch wiederum an das Profil angepasst sind, also die auf die Stärken und die Schwächen irgendwie ausgerichtet sind und sich ein bisschen an dem orientiert, was in der Schule sowieso schon passiert. Also wir würden das gerne als ein komplettes Konzept irgendwie aufziehen, sodass das, was in der Schule passiert und das, was dann nachher zu Hause passiert, wenn es so einen Zugang gibt, halt nicht unabhängig voneinander sind, sondern aufeinander abgestimmt sind. Inwiefern man das gut umsetzen kann, das ist, ist an ein paar Stellen wahrscheinlich noch die Frage, aber das ist auf jeden Fall die Vision, die da dahinter steckt.
Naja, aber wir kennen halt diese Plattformen wie Anton oder dann kennt man halt auch Sofa-Tutor, wo ja Lehrer quasi, oder wo die Klassen dann so einen kleinen Bonus kriegen, wenn der Lehrer dort Abonnent ist, dann kann er das Klassen zur Verfügung stellen und die können dann wieder kleine Zusatzsachen buchen und es geht immer so ein bisschen Hand in Hand. Also wenn der eine anfängt, kriegt der andere dann auch wieder einen Bonus und so wahrscheinlich, gell, dass man dann immer so kleines Kooperationsding macht. Ja, genau. Ja, also irgendwie muss man das Geld reinkriegen. Ich denke mir es oft, weil ich höre die ganzen Kosten. Ich habe mich mit dem Schüler unterhalten und das ist schon krass. Also selbst wenn ich jetzt, es war halt damals so, da gab es bei OpenAI nur diese Zusatzfunktion, dass man so Formeln erkennen oder irgendwelche genaueren Erkennungsdaten braucht und es hat das 10- bis 20-fache an Tokens verbraucht und das brauchte er halt dann schon zum Erkennen von Mathe und so weiter, hat sich halt da relativ gut auf Mathe spezialisiert gehabt und das treibt die Kosten unendlich in die Höhe und Absolut. Viele stellen sich das so vor und haben da nicht so den Einblick, dass das so ist wie früher. Man entwickelt eine Software und diese Software hat natürlich was gekostet, aber wenn sie dann steht, kostet sie nichts mehr. Das ist halt bei KI ja nicht so. Ich meine, mit den Tokens, du bist ja ständig in der Pflicht. Ja. Außer du machst es irgendwie mit, weiß nicht, ob es da Open Source dann Sachen gibt, die billiger, also von Meta gibt es ja jetzt auch Modelle, die dann günstiger sind vielleicht. Oder von Google gibt es, glaube ich, auch Open Source oder dieses Gemma oder wie das heißt.
Ja, da wollte ich gerade tatsächlich drauf eingehen. Also ich glaube, die Open Source Community, die schläft nicht und die wird auch immer besser. Und gerade Meta mit seinen Llama-Modellen, die werden schon ziemlich gut. Und da kommen immer mehr Modelle nach. Ich meine, unser Nachbar Frankreich hat auch mit Mistral relativ gute Modelle. Und ich sag mal, dieses immer größere Modelle, die immer mehr Rechenleistung brauchen. Von dem Trend ist es jetzt ein bisschen weg. Ich glaube, es kondensiert sich halt in so eine Richtung, dass diese Modelle halt eher effizienter werden und dass man dann halt so ein Modell auch einfach selbst laufen lassen kann als Anbieter und vielleicht sogar irgendwann jeder auf seiner Schule. Das wäre auch cool, wenn man so ein individuelles Modell jeder an der Schule hätte. Das kann man dann auch nochmal, ich meine, es gibt coole technische Methoden, wie man das dann auch nochmal ein bisschen feintunen kann auf auf Anforderungen, die man vielleicht hat. Man hat da vielleicht auch seinen eigenen Lehrplan oder alles, was man halt an Informationen an seine eigene Schule verwenden möchte, noch mit rumliegen und kann dann vielleicht Korrekturkumpel an jeder Schule einfach an sein eigenes Sprachmodell anstöpseln. Das wäre, also in meinen Augen wäre das eine coole Sache und ich meine, wir sind ja gerade erst am Anfang von dem ganzen Sprachmodell Boom, sage ich jetzt mal. Da wird auf jeden Fall noch viel, viel gehen. Also gerade in so eine Richtung, dass halt nicht nur Anbieter wie OpenAI oder Anthropic Modelle haben können und man die halt dafür bezahlt, dass sie ihre Modelle laufen lassen, sondern dass es halt auch irgendwann wirtschaftlich genug ist, dass Unternehmen ihre eigenen Modelle haben oder vielleicht auch Privatpersonen oder auf dem eigenen Laptop sogar halt ein Modell läuft, das man dann einfach benutzen kann.
Naja, das war immer das, was von den Schülern halt so zurückkommt, so, was wünscht ihr euch? Und dann hieß immer, ja, so ein Chatbot fürs Schulbuch, also dass man einfach mit dem Schulbuch chattet. In Chemie könnte man dann sagen, gib mir Übungsaufgaben zu Redoxgleichungen und so weiter oder fass mir bitte mal das zusammen aus dem Kapitel 3, brauche ich für die Schulaufgabe oder so. Das war immer so das und das wird wahrscheinlich auch dann so sein, weil dann brauche ich ja auch kein so ein riesiges Sprachmodell, um solche kleinen Sachen machen zu können. Und ich glaube, die Verlage sind da total heiß drauf, da irgendwie genau das zu machen, weil das, was ich so mitbekommen habe, engagieren sich da schon einige Schulbuchverlage sehr in dem Bereich, genau sowas dann auch anbieten zu können. Ja. Das wäre natürlich toll, ja, das ist richtig. Ja. Wird es in anderen Sprachen auch, also ist es jetzt nur für Deutsch oder das heißt nur, aber kann ich da auch als Englischlehrer mit eurer Plattform dann arbeiten oder Spanisch haben wir ja noch in Auswahl, ja. Was haben wir noch? Latein. Latein ist schwierig. Latein habe ich gehört, ist echt schwierig, oder? Also ist es so tatsächlich so, dass Englisch, Französisch, also so die Sachen gut gehen, aber Latein ist ein Problem oder habt ihr das nicht festgestellt? Oder?
Ja, ich meine, Latein muss man ja auch sagen, ist einfach die Menge an Daten, die man findet, die ist halt begrenzt und das ist ja im Endeffekt der ganze Spaß in so einem Sprachmodell, dass man durch ganz viel Daten das Sprachmodell dazu befähigt, sag ich mal, dieses Wissen irgendwie wiederzugeben und dass man ganz viel Speicherplatz im Endeffekt dazu bereitstellt, wo das halt irgendwie in kondensierter Form gespeichert werden kann. Und wenn wenig Daten zu einem gewissen Thema da sind, dann wird das Sprachmodell in diesem Wissensbereich auch nicht gut performen. Um auf deine Frage zurückzukommen, ob es auch Korrekturkumpel auch in anderen Sprachen möglich ist. Aktuell sind unsere Prompts alle auf Deutsch geschrieben und alles, was wir im Hintergrund dran gebaut haben, funktioniert trotzdem mit Englisch. Man hat jetzt noch nicht diesen Switch drin, dass man entscheiden kann, okay, möchte ich jetzt Antworten auf Englisch, Feedback auf Englisch und das ganze Zeug, das ist auf jeden Fall so geplant, das so einzubauen und dementsprechend dann auch für andere Sprachen irgendwann anzuwenden. Also so unser Ziel ist es eigentlich schon, alle Fächer auf dem deutschen Bildungsmarkt möglich zu machen. Und sage ich mal, sollten wir das Ziel irgendwann gut genug erreichen, dann können wir uns auch gut vorstellen, und Korrekturkumpel im Ausland auch anzubieten. Aber das primäre Ziel von uns ist schon, sage ich mal, in Deutschland einfach die Bildung mal an der Stelle zu entlasten.
Ja, es war halt immer so ein bisschen im Gespräch Deutsch. Wie gesagt, das Feedback in Deutsch, das endet halt früher, ne? Und in Englisch hast du halt nicht so ein ganz hohes Sprachniveau bis in 10., 11., da war dann das Feedback doch nochmal ein bisschen besser, weil einfach die Sprachqualität von den Schülern auf Englisch war halt nicht so hoch wie die auf Deutsch und deswegen war dann das Feedback doch noch besser und in den unteren Klassen hast du ja oft nur so Grammatikübungen, die man halt kurz durchgeht, ja, nein, oder da ist ein kleiner Fehler drin. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert im Gegensatz zu so ganz ganzen Texten, wo dann auch ein Stil eine Rolle spielt, ein Inhalt eine Rolle spielt. Bei Englisch bist du ja eigentlich bis zur 8. Klasse mehr so mit Grammatik und ein bisschen, ja, aber nicht so wirklich jetzt mit riesigen Inhaltsproblemen beschäftigt. So nehme ich es zumindest wahr. Ich habe nur über meinen Sohn jetzt da ein bisschen Kontakt noch zu Englisch, aber ansonsten, ja. Von daher ist der Level, glaube ich, nicht so hoch, was das Sprachniveau angeht, wenn es ums Korrigieren geht.
Ja, wir haben, also in Deutsch ist es, glaube ich, aus einer 8. Klasse eine Aufgabe gewesen, aber da ging es darum, Humor zu erkennen. Es war eine Till-Eulenspiegel-Aufgabe und der Till-Eulenspiegel sollte ein Abenteuer in einer deutschen Stadt erleben, sollte dabei eine Redewendung aufschnappen und die auf humorvolle Art und Weise missinterpretieren und dadurch einen Witz entstehen lassen. Und genau, das war im Endeffekt der Kern der Aufgabe. Das haben wir dann auch in unseren Skills so festgehalten, sodass diese Redewendung verwendet werden sollte, dass die humorvoll missinterpretiert werden sollte und ein Witz dadurch entsteht. Und es ist verrückt, wie gut dann so ein Sprachmodell doch auch solche Dinge analysieren kann. Also du dann auf einmal eine Begründung rausbekommst, warum jetzt dieser Witz gelungen ist oder nicht, und man liest sich das durch und denkt, hey, das macht schon Sinn irgendwie. Also ich will da die Sprachmodelle gar nicht so krass unterschätzen in diesen Sachen. Und wie gesagt, wenn es dann um die Themen geht, die ein bisschen, also wo einfach nicht so viel Masse vorhanden ist an Daten, also wie Oberstufenthemen, also gerade so Lyrik dann zum Beispiel, da muss man halt schauen, dass man den Kontext einfach extern mit in die Sprachmodelle mit reingibt, um sowas auch möglich zu machen. Aber ja, so Sprachmodelle, die, sage ich mal, denen ist schon mehr zuzutrauen, als man denkt.
Ja, auf alle Fälle, nee, klar. Was ich festgestellt habe, ist aber, wenn man zum Beispiel wiederholt das Gleiche quasi einfordert, dass dann, obwohl im Einzelnen oft wirklich beeindruckende Sachen rauskommen, ist mir jetzt schon öfters aufgefallen, dass wenn ich das Gleiche, in dem Fall wäre es halt von mir aus jetzt die gleiche Korrektur, wenn ich das jetzt 3-4 Mal hintereinander unabhängig vielleicht nach 1-2 Wochen wieder mache, dass ich dann nicht das gleiche Ergebnis rausbekomme. Also ich meine, ja, das weiß man schon, dass das so typisch KI so ein bisschen ist oder Sprachmodell, dass man natürlich nicht immer, ist ja eine statistische Auswertung, die machen, und man kann nicht immer das Gleiche erwarten, aber was hat das eigentlich dann für eine Konsequenz bei einer Korrektur, wenn ich da, naja, 2-mal unterschiedliche, ich sag mal, Analysen irgendwie dann erwarten kann, oder wird es irgendwie durch was ausgeglichen im Hintergrund, oder wie löst man dann so ein Problem?
Also ich meine, es wird bei uns auf jeden Fall dadurch ausgeglichen, dass wir im Vorhinein diese Arbeit leisten und diese Kriterien für die jeweiligen Punktzahlen generieren. Und damit schafft man schon mal sehr, sehr viel Halluzinationsfreiraum weg. Genau, ich meine, man kann bei den Modellen auch immer noch sowas wie eine Temperature einstellen, nennt sich das. Das ist quasi ein Parameter, der sagt, wie, sage ich mal, das ist jetzt ein gutes Wort für, also wie arg soll man abweichen? Das ist im Endeffekt die Standardabweichung, die man einstellt bei diesem Modell. So kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen. Also wie viel Randomness soll drin sein? Und wenn man die auf 0 stellt, dann antwortet es auch immer relativ gleich. Gibt es noch so ein paar kleine andere Faktoren, die da eine Rolle spielen, aber damit kann man das auf jeden Fall auch schon eingrenzen. Und ja, im Endeffekt muss man den Kontext einfach immer so gut schaffen wie möglich. Und damit nimmt man dem Sprachmodell auch einfach viel Raum, um Sachen anders zu interpretieren oder, sag ich mal, sich sein eigenes Bild zu machen, blöd gesagt.
Ja, klar. Was heißt, wenn ich die Feedback-Kriterien halt möglichst genau formuliere, dann, oder die Aufgabe halt auch, dann, ja, okay. Ja, ich hatte das nur mal gelesen, weil da gab es irgendwas gerade, wo Phobis-Tool zur Korrektur getestet wurde, und da hat so eine Uni festgestellt, dass das natürlich ein Problem ist, wenn du dann immer ja zu verschiedenen Zeitpunkten die gleiche Aufgabe einreichst und dann doch abweichende, ja, in dem Fall wären es ja, wenn es jetzt wirklich auf eine Note hinausläuft, wären es ja dann tatsächlich unterschiedliche Noten, die da rauskommen, und das will man natürlich vermeiden, wobei ich das recht witzig finde, weil wenn ich die Aufgabe einem anderen Lehrer gebe, kommen auch unterschiedliche Noten bei raus. Ich wäre da vorsichtig zu erwarten, dass ein elektronischer oder, ja, sagen wir, wie es der Laie sehen würde, ein elektronischer Korrektor auf einen Deutschaufsatz anders reagieren würde wie der Mensch. Also das weiß man ja, dass Menschen auch unterschiedlich korrigieren. Natürlich kann ich das auch nicht erwarten dann, dass das ein elektronischer Korrektor dann machen würde, wenn wir es schon nicht hinkriegen. Das ist dann schon ein sehr, sehr hoher Anspruch, den man da dann hat. Und von daher, also ja, gleicht sich das wahrscheinlich insgesamt dann wieder aus. Aber da bin ich kein Experte. Also das ist in Chemie so einfach. Ich meine, die Formel ist richtig, oder das ist halt entweder richtig oder falsch. Gibt sicher Abstufungen dann, wenn man sagt, naja gut, jetzt fehlt da halt ein Wasserstoffatom. Okay, dann ein halber Punkt oder Punktabzug, der Rest ist okay. Aber ansonsten hat man halt ja oder nein letztendlich oft. Ja, im Bio ist ein bisschen anders, aber in Chemie oder Physik, in Mathe ist halt einfach ja relativ klar. Ja. Und ja, da wäre es vielleicht dann auch verlässlicher, ich weiß es nicht, also bei solchen KI-Korrekturen zu sagen, naja, gut, okay, also so steht es halt da und so ist es. Bei Deutsch ist immer viel Interpretationsspielraum mit dabei vielleicht, wo man dann ja abweichende Ergebnisse bekommt.
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass diese Abweichung, die das Sprachmodell hat, dass es die so auch gibt, dass die wahrscheinlich auch schon, sage ich mal, von der Tagesform von der Lehrkraft auch schon abhängig ist. Ich meine, ich kenne es ja selber auch, oder habe ich Abiturvorbereitungskurse gegeben für Mathe und habe in den Sommerferien manchmal bei so Überbrückungskursen mitgemacht an meiner alten Schule. Und da hat man schon auch gemerkt, dass natürlich von der eigenen Stimmung das auch ab und zu abhängig sein kann, wie man da jetzt korrigiert und ob man das jetzt als Folgefehler sieht oder nicht, also in Mathe jetzt zum Beispiel auch. Und so ist es, das Phänomen gibt es ja in den sprachlichen Fächern wie Deutsch dann noch mehr. Oder wenn man in den direkten Vergleich geht, man liest jetzt eine super gute Arbeit und danach eine etwas schlechtere, dann benchmarkt man die ja irgendwie auch gegeneinander und auf einmal, genau, ist man dann schon biased von dem, was davor passiert ist.
Ja, klar. Oder auch wenn ein Schüler immer gut war und er schreibt halt mal dann was wirklich nicht so gut ist, dann ja, gleicht sich das irgendwie immer anders aus wie bei einem Schlechten, der dann mal was Gutes macht. Und es ist schwierig. Korrektur ist echt ein schwieriges Thema. Von daher ist es immer toll, wenn man da tatsächlich auch, und wenn es nur eine Unterstützung ist, ja, also wenn ich mich dann sicherer fühle beim Korrigieren, ist ja auch schon mal was. Also wenn ich das nicht so, muss ich ja nicht so nehmen, wie es da steht, aber ich kann sagen, ach, okay, das sieht jetzt quasi das Programm genauso wie ich und dann fühle ich mich jetzt da sicherer. Ist gerade für Anfänger ja auch klasse. Also das ist ja Referendar exakt und so, dass man da vielleicht ein Feedback bekommt, liege ich da, bin ich da auf dem richtigen Weg oder weicht es völlig ab und dann, wenn es völlig abweicht, habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, warum ist es so? Ist es jetzt wirklich jetzt mein Problem oder ist es jetzt ein Problem vom Programm vielleicht oder ist da gerade ein Fehler? Oder Moment mal, ich denke über mein eigenes Korrekturverhalten nochmal nach und kann ja auch was bringen. Also das auf alle Fälle. Ja, cool. Wir sind schon bei einer Stunde und ich würde sagen, also wenn, ich meine, ich erteile gerne das letzte Wort an euch, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, die ihr loswerden wollt. Aber ich hätte eigentlich mit meinen Fragen soweit alles abgedeckt. Ich fand es super spannend und interessant. Schade, dass das so am Anfang noch ist, weil ich würde jetzt natürlich schon gerne hören, wie die Evaluation und so weiter ausschaut. Aber vielleicht in einem Jahr oder so, vielleicht hört man sich ja dann nochmal und dann hört sich das schon ganz anders an, weil dann wird es schon an den Schulen eingesetzt, vielleicht. Wäre cool.
Ja, auf jeden Fall. Also wir können da gerne im Austausch bleiben und gegebenenfalls dann noch eine zweite Folge machen, wo wir dann ein bisschen mehr von solchen Dingen berichten können. Genauso, ich meine, so grundsätzlich, wir sind jetzt mit unserer Beta-Phase offen. Wenn man auf die Plattform geht, kann man sich dafür jetzt anmelden. Wir müssen die jeweiligen Lehrkräfte dann immer noch freischalten. Und ich sag mal, je mehr Leute an einem Tool in diese Richtung Interesse haben und sich damit anmelden, das können wir natürlich dann auch immer gut verkaufen, wenn wir als Startup dann Geld einsammeln wollen, um schneller voranzukommen. Deswegen an der Stelle einfach die Bitte an alle, die Lust auf sowas haben, meldet euch einfach gerne mal an. Wir lassen dann auch immer wieder neue Leute zu auf die Plattform, so wie es unsere Kapazität halt gerade offen hält. Und ja, wir hoffen, dass wir da einfach was schaffen können, das alles so gut wie es geht entlastet.
Ja, also ich werde es auf jeden Fall, wenn die Folge rauskommt, mal ins Kollegium reinschreiben. Und ja, wie lange habt ihr diese Beta-Phase dann noch offen? Habt ihr da schon einen Plan? Oder ist es einen Monat wieder vorbei? Oder wie ist da euer Zeitlimit?
Das Zeitlimit ist so, dass wir das bis zur Didakta jetzt offen haben. Da haben wir dann einen Stand und dort würden wir gerne in den laufenden Betrieb dann übergehen
Okay.
und die Beta-Phase abschließen. Ich meine, wenn jetzt doch noch irgendwelche großen Hürden zwischendrin auftreten, muss man es eventuell auch noch mal einen Ticken verlängern. Aber so ist jetzt die aktuelle Roadmap.
Wann ist die Didakta immer? Im
Die
Frühling
ist
irgendwann, oder?
so Mitte, Ende Februar, ich glaube so um
Ah,
den
okay.
20. rum. Ich habe es nicht
Ah,
ganz im Kopf, irgendwie
ja,
so.
eben. Okay. Ja,
Genau,
nee,
heißt
okay.
Dezember, Januar und die größten Teile des Februars noch so lang werden wir jetzt im Testing sein und dann, genau, geht es ans Eingemachte.
Ja. Ja, okay, na gut, da weiß ich Bescheid. Na, aber wie gesagt, also wir haben ja immer auch die Anfragen, ja, ich habe davon gehört und wie schätzt du das ein? Deswegen, also muss ich mir dann doch nochmal angucken wahrscheinlich. Damit
Ja,
ich zumindest
sehr gerne.
mitreden kann. Also es ist ja, für mich kommt es jetzt nicht so in Frage. Ich habe jetzt gerade zum Glück nicht so viel Korrekturen und kann es dann gar nicht so wirklich ausprobieren, aber einfach, dass man halt so weiß, grundsätzlich, wie es aufgebaut ist, das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, aber dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, euch, für eure Zeit und ja, wünsche euch alles Gute. Es klingt super und ja, man gönnt es jedem, dass es dann auch sich irgendwann auszahlt. Sowohl finanziell, auch in der Anerkennung natürlich, aber auch. Ja, bleibt nur zu hoffen, dass es dann so wird, wie ihr es euch wünscht. Gell? Also, es ist immer ein bisschen Glück gehört halt auch immer dazu, gell? Leider. Also nur. Ja, wisst ihr ja selber, wie es
Auf
in der
jeden Fall.
Tech-Branche
Aber
immer ist. Naja. Okay.
wir bleiben fleißig.
Das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Alles klar, ihr. Dann alles Gute und ja, ich denke, man hört sich.
Ja, super, vielen, vielen Dank
Jo,
und bis
gerne.
dann.
Ciao.
Ciao.
Ja, und das war's schon wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt.
Gibt's.